Einen schönen guten Morgen, schönen Sabbat auch von meiner Seite. Eigentlich wollte die Predigt meine Frau halten, aber sie ist bei den Pfadfindern, macht dort den Einschulungsgottesdienst und ich bin dann in meinem Urlaub am letzten Urlaubstag eingesprungen und halte heute die Predigt. Das Thema habt ihr ja schon gehört. Es geht um Erlösung und ich finde es interessant, wie viele verschiedene Begriffe man für den Inhalt dieser Predigt finden will und finden kann. Ich habe meine Predigt überschrieben, die Heiligtumslehre oder die Rechtfertigung Gottes. Ich habe über dieses Thema in meinem gesamten Dienst noch nicht einmal gepredigt. Und ich bin jetzt über 41 Jahre Prediger. Dieser Glaubenspunkt, über den ich heute sprechen möchte, ist der Glaubenspunkt Nummer 24. Und nach über 41 Jahren frage ich mich, warum hast du das eigentlich noch nie angesprochen in einer Gemeinde? Vielleicht hängt es mit den Erfahrungen zusammen, die ich mit diesem Glaubenspunkt gemacht habe. In diesen vielen Dienstjahren ist mir in der Gemeinde so einiges entgegengekommen an Reaktionen, an Kommentaren. Deutlich war zum Beispiel die Ablehnung. Die Heiligtumslehre ist für viele zu menschlich gedacht. Da geht es angeblich um Gebäude im Himmel, da geht es angeblich um Räume, wo Jesus von dem einen in den anderen Raum wechselt und dann geht er hinter einen Vorhang. Das ist übrigens eine Diskussion gewesen, die deutsche Adventisten schon in den 30er Jahren intensiv geführt haben und über diese Fragen auch mit der Generalkonferenz im Gespräch waren. Viele lehnen diesen Glaubenspunkt ab. Er ist ihnen zu menschlich, auch zu örtlich, weil Dinge, religiöse, geistliche Dinge im Himmel verortet werden. Andere stehen diesem Glaubenspunkt sehr gleichgültig gegenüber, so nach dem Motto, Gott kann tun und lassen, was er will. Wenn er im Himmel ist, das beschäftigt mich nicht. Mir reicht das Opfer Jesu Christi, das ist völlig ausreichend, mehr brauche ich eigentlich nicht. Bei wieder anderen erlebe ich Unverständnis. Das hängt mit diesem Datum zusammen, 22. Oktober 1844. Mir sagte mal jemand steif und fest, es war 1866. Das gibt's ja immer wieder so in unseren Sabbatschulbetrachtungen, so dieser Bogen, der geschlagen wird, wie man vom Anfang bis zu diesem Datum kommt. Das ist viel zu kompliziert und auch nichts, was man unbedingt behalten kann und auch vielleicht nicht behalten will. Für andere ist dieser Glaubenspunkt mit Angst besetzt. Ich höre es noch aus meinen Kindheitstagen, die Diskussionen in der Sabbatschule. Im Himmel ist Gericht und wer weiß, vielleicht bist du gerade jetzt in diesem Augenblick derjenige, über den gesprochen wird und Gericht. Dieser Begriff macht einfach nur Angst. Für andere ist dieser Glaubenspunkt Nummer 24 identitätsstiftend. Sie sagen, das macht unsere Kirche aus. Das ist das Zentrale unseres Glaubens. Das unterscheidet uns noch viel mehr als der Sabbat von anderen. Das ist Teil unserer Existenzberechtigung. Vielleicht gibt es noch andere Auffassungen, Gefühle und Vorstellungen, Ideen über diesen Glaubenspunkt, die ihn etwas suspekt machen. Dabei geht es doch eigentlich nur um eine einzige Sache. In vielen Texten, in Büchern, in Stellungnahmen, in Aussagen über diesen Glaubenspunkt steht diese Sache häufig nicht im Mittelpunkt. Aber genau darum geht es. Es geht darum, dass Gott heilig ist. Und es geht darum, dass Gott gerechtfertigt wird, sich vielleicht selbst auch rechtfertigt. Um diesen Punkt richtig zu verstehen und das, was manchmal in unseren Gemeinden damit gemacht wird, müssen wir einen kurzen Blick in die Geschichte tun. In Nordamerika gab es zwei aufeinanderfolgende Erweckungsbewegungen. Die eine ab 1735, die sogenannte The Great Awakening, und die zweite dann ab 1800, The Great Revival. Die erste Erweckungsbewegung ging unter, weil man westwärts zog, weil es Indianerkriege gab und das virulente Thema in der Gesellschaft einfach ein anderes war als religiöse Fragen. Dann kam es zu dem Great Revival um 1800 und diese Bewegung erfasste hauptsächlich Methodisten und Baptisten. Einer von ihnen war William Miller. William Miller entdeckte um 1818 aus der Offenbarung heraus, dass die Reihenfolge, die er so bisher als Vorstellung hatte über die letzten Dinge der Welt, nicht stimmt. Er ging bis dato davon aus, dass es ein tausendjähriges Friedensreich geben wird, in dem alle Menschen sich zu Jesus Christus bekehren können. Es wird wunderbar sein auf dieser Welt und dann kommt Jesus Christus wieder. Und William Miller sagte, nein, es ist genau andersherum. Erst kommt Jesus Christus wieder und dann beginnt ein tausendjähriges Reich und das findet nicht auf der Erde statt, sondern im Himmel. Es schlossen sich ihm Menschen an. Die methodistische Kirche, die Quäker, die Baptisten sahen das anders und positionierten sich gegen Miller und seine Überzeugung. Miller forschte weiter. Er wollte herausfinden, ob das richtig ist, was er entdeckt hat und was er glaubt. Und dann stieß er eines Tages auf diesen Text, der die Heiligtumslehre begründet, in Daniel 8, Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiter ausführen will, kam Miller zu der Überzeugung, dass Jesus zwischen dem 21. März 1843 und 21. März 1844 wiederkommt. Es passierte nicht und es gab eine gewisse Enttäuschung unter seinen Anhängern. Dann kam es im Sommer 1844 auf einem Camp-Meeting dazu, dass Samuel Snow verkündete, dass dieser Text etwas mit den religiösen Festen der Juden zu tun hat und man müsse sich bei der Terminierung und Datierung an diesen religiösen Festen orientieren. Und es ginge eigentlich um Yom Kippur. Und er legte die Wiederkunft Jesu Christi fest auf den 22. Oktober 1844. Wir kennen die Geschichte. Jesus kam nicht, 50 bis 100.000 Menschen waren am nächsten Morgen fürchterlich enttäuscht. Sie hatten vorher alles verkauft, sie hatten die Ernte nicht eingefahren, weil sie das ja nicht brauchten. Jesus kommt ja in 14 Tagen, in 3 Wochen wieder und dann sind wir ja im Himmel. Aber das passierte nicht. Das Warten auf die Wiederkunft Christi war eine große Enttäuschung. Wie das dann weitergeht geschichtlich, kann man nachlesen. Was für mich an dieser Stelle interessant ist, ist, dass nach meinem Verständnis der richtige Schlüssel zum Verständnis des Textes in Daniel 8, Vers 14 die Aussage ist, dann soll das Heiligtum wieder geweiht werden. Die Elberfelder spricht von Rechtfertigung. Und die Zürcher Bibel sagt, das Heiligtum kommt wieder zu seinem Recht. Und ich habe mich gefragt, was hat Gott eigentlich bezweckt, als er das dem Daniel mitgeteilt hat? Ich habe bis heute keine Antwort auf diese Zahl 2300. Ich kann sie an keiner Stelle begründen, sie erscheint mir willkürlich. Ich überlasse das der Autorität Gottes und seiner Entscheidung. Aber diese andere Aussage, mit der dieser Text uns konfrontiert, das Heiligtum soll wieder geweiht, gereinigt werden, was wollte Gott dem Daniel damit für eine Information geben? Wenn Gott einem Menschen etwas mitteilt, dann benutzt er Vorstellungen, die der Mensch hat. Wenn Gott einem Menschen etwas mitteilt, dann benutzt er Begriffe, mit denen der Mensch etwas anfangen kann. Er hat zu Daniel nicht von Flugzeugen, Raketen und Autos gesprochen. Damit hätte Daniel nichts anfangen können. Wenn Gott uns also etwas mitteilen will, muss er sich auf eine Ebene begeben, die wir verstehen. Und die Frage ist, was hat Daniel denn hier verstanden? Auf welche Ebene hat Gott sich begeben? Es gibt ein Kapitel im Alten Testament, ihr könnt es nachlesen, es ist in 3. Mose 16, wo dieser Begriff, das Heiligtum soll zu seinem Recht kommen, das Heiligtum soll gereinigt und geweiht werden, mehrfach vorkommt. In 3. Mose 16 wird mehr als 10-mal davon gesprochen, dass das Heiligtum entsühnt werden soll. Es wird davon gesprochen, dass Aaron entsühnt werden soll, dass das Volk entsühnt werden soll. Aber hauptsächlich, und das macht die Häufigkeit der Aussagen deutlich, geht es um das Heiligtum, um diese Stiftshütte, die die Israeliten gebaut haben. Dieses überraschend kleine Gebäude. Ich war vor 3 Monaten in Israel und konnte dort in der Wüste einen Nachbau der Stiftshütte sehen und war völlig überrascht, wie nichtssagend und gering und klein dieses Gebäude ist. Aus 3. Mose 16 heraus hat sich ein Begriff entwickelt, der Yom Kippur, der Tag der Sühne. Für die Juden war es einer der höchsten Feiertage. Er befand sich im Herbst. Es war der einzige Tag, es war immer ein Sabbat, ein Festtag, nicht unbedingt der wöchentliche Sabbat, es war ein Festtag und deswegen nannte man ihn Sabbat. Es war der einzige Tag, an dem der hohe Priester allein bis in den hinteren Raum des Tempels gehen durfte. Der Tempel bestand ja, oder die Stiftshütte bestand ja nur aus 2 Räumen. An diesem Tag durfte er, nur an diesem Tag, durfte er allein, unbegleitet, das war die Voraussetzung, in den hinteren Raum gehen. Und in diesem hinteren Raum steht die Bundeslade mit den 10 Geboten. Interessant ist, dass diese Bundeslade der Gnadenthron genannt wird. Das ist für mich nochmal an einer anderen Stelle wichtig. Er ging hin und besprengte die Bundeslade mit Blut. Doch warum? Wozu das Ganze? Wozu musste Israel einmal im Jahr einen ganz besonderen Gottesdienst feiern? Und wozu musste es diese 2 Abteilungen überhaupt geben? Und das ganze Jahr über durfte man nicht in die hintere Abteilung hinein, sondern nur an einem einzigen Tag? Warum? In 3. Mose 4, in den Versen 5 und 6, ihr könnt sie nachlesen, finden wir eine Teilantwort darauf. Dort wird gesagt, dass das Blut des Sündopfers an den Vorhang gesprengt wurde. Und damit wurde deutlich, dass Gott die Sünde des Menschen auf sich nimmt. Es findet eine Verlagerung statt. Gott geht hin und jedes Mal, wenn ein Jude ein Opfertier gebracht hat, ist er hingegangen und hat gesagt, deine Sünden, die du bekannt hast, wofür das Tier sterben muss, sind nicht mehr bei dir. Sie sind auch nicht mehr auf dem Opfertier. Das stirbt zwar, aber letztlich, weil Blut in den Tempel getragen wird, gehen deine Sünden über auf mich. Ich übernehme sie und ich übernehme damit die Verantwortung. Gott holt die Sünde in seine Gegenwart. Und an dieser Stelle ist für mich die 2. Übersetzung und die Bedeutung von der Bundeslade sehr wichtig. Es handelt sich um den Gnadenthron. Es geht um Gnade, was dort dokumentiert wird. Es geht darum, dass Gott sich den Menschen zuwendet und sagt, das ist nicht mehr dein Problem mit der Sünde, das ist mein Problem. Und ich dokumentiere das damit, dass ich an dieser Stelle die Sünde zur Gnade bringen lasse, zum Gnadenthron. Sicherlich etwas räumlich gedacht und räumlich gebracht. Aber es ist ein Akt der Gnade und nicht ein Akt des Gerichts. Einmal im Jahr, am Yom Kippur, sagt Gott, das kann nicht so weitergehen. Es kann nicht immer und es ist nicht immer möglich, dass die Sünde bei mir bleibt. Ich bin heilig. Ich erkläre mich da zwar mit einverstanden, dass für eine gewisse Zeit die Sünde auf mich geht, aber die kann nicht in meiner Gegenwart bleiben. Und deswegen muss die Sünde aus meiner Gegenwart verschwinden. Und 3. Mose 16, das ganze Kapitel spricht ja davon, dass dann der Sündenbock kommt, der Asasel, auf den die Sünde gelegt wird. Der hohe Priester holt sie, als er dies eine Mal in das Heiligtum hineingeht, aus dem Heiligtum heraus und legt die Sünde auf den Bock Asasel und der wird dann in die Wüste geführt. Der Sündenbock kommt in der Wüste um. Das ist das, was an Yom Kippur passiert. Aber die Frage ist doch erlaubt, warum? Warum, Gott, muss das so sein? Was willst du damit dokumentieren? Und was willst du letztlich damit sagen? Ist es nur ein frommes Fest? Ist es ein gutes Gefühl? Oder steckt dahinter eine theologische Bedeutung? Ich glaube, dass dahinter eine theologische Bedeutung steckt, die man aus dem Blickwinkel des Neuen Testamentes verstehen kann. Sünde ist immer Trennung von Gott. Sünde ist immer das Gegenteil von Gott. Sünde ist immer das Gegenteil von Liebe und von Licht. Sünde bedeutet immer Tod, absolute Trennung von Gott. Gott und Sünde, das ist wie Feuer und Wasser. Das passt nicht zusammen. Es gibt einen erschreckenden Text über Jesus Christus im Neuen Testament. Wir lesen ihn in 2. Korinther 5, Vers 21, wo Paulus feststellt, dass Jesus von Gott zur Sünde gemacht wurde. Was heißt das denn? Jesus wurde zur Sünde gemacht. Jesus wurde von Gott zur personifizierten Sünde erklärt. Gott ging hin und sagte, du bist genau das Gegenteil von mir. Der Vater und der Sohn. Und das bedeutete unweigerlich den Tod Jesu Christi. Die Folge dieses Textes und was dahinter steckt, meint, dass die Trennung zwischen Gott Vater und Gott Sohn absolut war. Da gab es nichts Verbindendes mehr. Die Trennung war total. Deswegen konnte Jesus, als er am Kreuz hing, sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? An dieser Stelle war die Trinität aufgelöst. Etwas Unvorstellbares für das gesamte Universum. Es gibt die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn nicht mehr. Das ist die Schlussfolgerung aus diesem Text, wenn Jesus zur Sünde gemacht worden ist. Das erklärt den schnellen Tod Jesu. Er hing ja nur 6 Stunden am Kreuz und war dann gestorben, sonst hingen die Delinquenten bis zu 3 Tage am Kreuz. Und der Tod trat durch Ersticken, durch Herzversagen oder durch Kreislaufkollaps ein. Bei Jesus war das anders. Er starb nach 6 Stunden, weil Gott die Trennung von ihm vollzogen hat. Er starb, weil er von Gott zur personifizierten Sünde erklärt wurde. Vorher konnte er sagen, ich und der Vater sind eins. Jetzt gilt das nicht mehr. Ich und der Vater sind getrennt. Vor diesem Hintergedanken oder vor diesem Gedanken, vor diesem Hintergrund zeigt 3. Mose 16 auf, dass die Sünde nicht ewig bei Gott bleiben kann. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott den Anspruch hat und den Willen, bei seinem Volk zu sein. Wir wissen, dass die Sünde die Trennung von ihm bedeutet. Aber 3. Mose 16 macht deutlich, dass Gott für eine gewisse Zeit dieses Problem übersieht. Allerdings einmal im Jahr, am Yom Kippur, sagt er, ich will eine vollkommene Lösung. Ich will nicht mehr, dass irgendetwas zwischen mir und meinem Volk steht. Das soll alles ausgeräumt sein. Es soll nichts Trennendes mehr geben. Nichts, was man als Vorwurf gegen Israel oder gegen mich verwenden könnte. Ich will einmal im Jahr eine völlige Versöhnung. Und das gelingt, weil die Sünde aus dem Tempel auf Asasel gelegt wird. Dahinter steckt im Grunde genommen eine zweifache Verlagerung der Sünde. Einmal vom Menschen zu Gott und dann von Gott zu Asasel. Nun leben wir als Christen im Neuen Testament. Wir kennen die Theologie des Neuen Testamentes. Jesus ist für uns gestorben. Aber es ist doch die Frage erlaubt, ob das, was der höchste Feiertag für Israel war, neben dem Passafest, ob das vielleicht auch, wie viele andere Dinge, wie Opfer im Alten Testament, eine sogenannte Vorschattung, ein Hinweis auf irgendeine Handlung im Neuen Testament ist. Wenn der alttestamentliche Opferdienst Hinweis auf Jesu Tod war, könnte es auch sein, dass Daniel 8, Vers 14 ein Hinweis ist auf etwas, was aus seiner Sicht weit in der Zukunft lag. Mir geht es nicht um ein Datum. Mir geht es bei dieser Frage um Gott, um den Vater und den Sohn. Auch im Neuen Testament nimmt Gott unsere Sünden auf sich. Auch im Neuen Testament steht Jesus vor uns und sagt, wenn du bekennst, vergebe ich dir. Deine Schuld wird zu meiner und mein Leben wird zu deinem. Auch im Neuen Testament ist die Tatsache, dass Jesus diesen Tausch nicht nur anbietet, sondern praktiziert. Aber Yom Kippur im Alten Testament meint, dass Gott die Sünde aus seiner Gegenwart entfernt und letztlich auf den Verursacher der Sünde zurücklegt. Zwar heißt Azazel nicht direkt übersetzt Teufel, aber in der Theologie, auch in der jüdischen, geht man davon aus, dass Azazel ein Symbol ist für den Teufel. Wenn das stimmt und ich in diesem Symbol, in diesem Bild weiterdenke, dann heißt das für mich, Gott nimmt letztlich den Teufel für meine Sünde in Regress. Für all das, was ich tue und nicht richtig ist. Sünde ist wie ein Bumerang, der zu dem Werfer zurückkehrt. Erst dann ist im Alten Testament und nach meinem Verständnis auch im Neuen die Geschichte der Sünde endgültig zu Ende. Das ist für mich Heiligtumslehre. Weil Gott sich reinwäscht, weil Gott in seiner Heiligkeit vor uns steht, weil Gott letztlich Versöhnung schafft und denjenigen zur Rechenschaft zieht, der für das Desaster verantwortlich ist. Ich habe in meinem Dienst oft den Begriff Untersuchungsgericht gehört im Zusammenhang mit diesem Thema. Und ich finde es falsch und zutiefst bedauerlich, dass dieses Thema hauptsächlich mit diesem Begriff besetzt ist. Yom Kippur heißt Versöhnung und nicht Gericht. Das hat nichts mit Angst zu tun. Wenn man sich mit den jüdischen Festen beschäftigt, dann wissen wir, dass sie zwei Feste hatten, die eigentlich die höchsten waren. Und beides waren Feste, die von der Gnade und von der Liebe Gottes zeugten. Das Passafest und Yom Kippur. Beide Male geht es darum, dass Gott in das Handeln auf dieser Welt eingreift. Beide Male geht es darum, dass Gott sich groß erzeigt und seinem Volk hilft. Einmal führt er es heraus aus Ägypten, gegen alle weltlichen Mächte. Ein anderes Mal geht er hin und sagt, ich schaffe die völlige Versöhnung. Es gibt einen Zeitpunkt, da steht nichts zwischen euch, den Israeliten und mir als Gott. Eigentlich ist das doch ein Freudentag. Eigentlich ist das ein Tag, an dem wir jubeln können, weil Gott sein Versprechen wahrmacht. Mir nicht nur meine Sünde nimmt, sondern sie letztlich völlig ausrottet. Und genau das meint Daniel 8, Vers 14. Das Heiligtum, der Platz, und egal wie wir ihn denken, lokal oder nicht lokal, ist völlig uninteressant. Der Heiligtum, das Platz, an dem Gott ist, kann nicht mit Sünde verunreinigt sein. Und Gott tut alles, alles, damit Sünde letztlich ausgerottet wird. Es geht eigentlich um Evangelium in seiner reinsten Form. Es geht darum, dass Gott seine vollkommene Heiligkeit und Reinheit dokumentiert und dass sie wahrgenommen wird als solche. Es geht darum, dass Gott meine Erlösung zu Ende führt. Es geht darum, dass ich mich freuen darf, freuen kann und freuen soll. weil mein Erlöser letztlich dafür sorgt, dass Sünde völlig verschwindet. Das ist für meine Begriffe das Größte nach Golgatha. Und dazu passt keine Angst. Und ob man sich nun mit Daten beschäftigt oder nicht, sei dahingestellt. Wer es will, der mag es tun. Ich brauche keine Angst haben dafür, dass Gott sein Versprechen, mich zu erlösen, nicht wahrmacht. Wenn man die Vorstellung des Gerichtes hineinbringt, verletzt man die Vorstellung des Freudentages. Wer zu Gericht geht, weiß nie, was dabei herauskommt. Vor 10 Jahren habe ich einen Arbeitsgerichtsprozess geführt, stellvertretend für ein Gemeindeglied in unserer Vereinigung. Sie arbeitete in einem Weltkonzern hier in Deutschland und sie wurde gezwungen, am Sabbat zu arbeiten. Sie hat gesagt, das tue ich nicht. Und sie hat sich berufen auf das Grundgesetz und wir haben ihr dabei geholfen, wir haben ihr einen Anwalt an die Seite gestellt. Das alles hat nichts genützt. Die erste, die zweite, die dritte Abmahnung war die Kündigung, weil sie dem Auftrag des Arbeitgebers, am Sabbat zu arbeiten, nicht nachkam. Voller Sicherheit und Überzeugung, wie der Richterspruch ausfallen wird, bin ich mit ihr an diesem Tag zum Arbeitsgericht nach Neumünster gefahren. Und das Urteil lautete, man kann erwarten, dass ein Angestellter 12-mal im Jahr am Samstag arbeitet. Unabhängig davon, welchen Glauben er hat. Wer zu Gericht geht, weiß nie, was letztlich dabei herauskommt. Wer zu Gericht geht, ist dem anderen möglicherweise ausgeliefert, auch wenn er die Vorstellung hat, dass die Gesetze alle auf seiner Seite sind. Aber das ist doch fatal, wenn wir so denken in Bezug auf Gott. Es ist doch fatal und widerspricht eigentlich unserem Verhältnis zu Gott, wenn wir diese Gedanken mit hineinnehmen in unsere Beziehung. Yom Kippur, Versöhnung, meint wirklich Freude, große Freude darüber, dass Gott uns nach Hause holt und letztlich sein Versprechen aus Johannes Kapitel 5, Vers 24 wahrmacht. Und an dieser Stelle sagt Jesus Christus, und das halte ich für die Ultima Ratio in diesem Zusammenhang. Ich lese mit Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist Evangelium und das ist Yom Kippur. Amen.